Hallo ihr Lieben, ich bin Tini Jentsch mit meinem Podcast Bauchgefühl und Lebensplan. Viel Spaß beim Zuhören.
So, mein Gast heute ist Lutz Bolldorf. Lutz Bolldorf ist Maler und noch vieles mehr. Und erzähl mal ein bisschen was selber über dich. Du kannst es besser als ich das kann.
Gut, ich bin jetzt 68. Da waren einige berühmte Leute schon tot. Gott sei Dank gibt es heute die Medizin, die mich auch schon zweimal gerettet hat. Und dann fängt man auch ein bisschen an, über sein Leben nachzudenken. Und jetzt zu Corona-Zeiten, wo man nicht mehr so unter den Leuten kann und zu Hause sitzt und doch manchmal über einiges nachdenkt, was man vielleicht in anderen Zeiten übertüncht hat oder überlebt hat oder gar nicht an sich rangelassen hat. Das kommt jetzt manchmal so ein bisschen hoch und tut mir aber auch gut. Ich habe eigentlich keine Probleme damit, weil im Großen und Ganzen habe ich ein erfülltes Leben gehabt. Es soll sich noch weiter erfüllen.
Ich wollte gerade sagen, dass er jetzt hier keinen Nachruf.
Nein. Aber wie gesagt, das ist in dem Alter fängt man schon mal ein bisschen dran, nachzudenken. Was will man noch? Aber eigentlich merke ich, so richtig offene Wünsche habe ich nicht mehr.
Ja, dass die Zeit so alle Knöpfe drückt, das habe ich bei vielen Menschen gesehen. Also das zwingt einen irgendwie so, es wirft einen auf sich selber zurück.
Ich habe ja vor 20 Jahren ein Haus gekauft. Das war eine Ruine, das habe ich mir über Jahre wieder bewohnbar gemacht. Mit einem Hofgarten, was für mich wie ein Wohnzimmer ist. Im Sommer natürlich. Und da denkt man jetzt schon so langsam, lohnt sich das noch zu machen? Hast du da noch was davon? Aber man soll ja einen Apfelbaum pflanzen, auch wenn man nicht mehr erntet. Die Frage sind bloß, wer führt es dann weiter in dem Sinne, wie man sich's gedacht hat. Aber das ist Schicksal und das will ich auch gar nicht. Darüber will ich nicht nachdenken. Wenn jemand so älter wird und dann sagt, ach, das muss ich noch machen oder das hätte ich gerne mal gemacht. Das ist eigentlich alles für mich passiert. Ich habe mir die Welt angeguckt. Ich habe Partys gefeiert, noch und nöcher.
Ich weiß.
Und Klassenziel eigentlich immer erreicht, auch manchmal nicht direkt. Also jetzt bezogen auf in der DDR ein Künstler zu werden. In der DDR Künstler zu werden, ging eigentlich nur über das Studium, also Kunststudium. Mhm. Und dann musste man in den Verband eintreten und dann hatte man einen Freifahrtsschein dafür.
Für Kunst?
Für selbstständiges Arbeiten.
Wo kommst denn du her? Wie ist denn dein familiärer Hintergrund? Also ich meine, der Wunsch Künstler oder dahin zu gehen, das ist ja jetzt auch nicht. Also ich kenne ja nicht viele Leute, die das wollten.
Also ich habe schon als Kind gewusst, ich will Maler werden. In Halle geboren. Mein Großvater war Maler. Der hat sein Geld damit verdient, indem er Kirchen ausgemalt hat im Saalkreis.
Im Saalkreis?
Ist aber leider gestorben, als ich anderthalb Jahre war. Mhm. Aber die ganzen Utensilien von ihm waren noch da und Bilder auch, die er so, Aquarelle meistens, die er in seiner Freizeit für sich selber gemalt hat. Also das war nicht das Geschäft. Das Geschäft war eigentlich das Ausmalen von Kirchen im Sommer entwerfen und im Winter dann die Ausführung.
Also und Fresken oder was?
Na, von Kreideanstrich bis zur Vergoldung.
Alles, ach so, alles
klar. Also mehr so das Ornamentale.
Hm. Restauration?
Ja, oder Neugestaltung.
Okay.
Und meine Mutter, Einzelkind, auch ein bisschen verwöhnt, hat dann geheiratet, logisch meinen Vater. Und der hat in Leuna gelernt und hat dort Irgendwann haben wir eine Wohnung in Leuna bekommen und sind dann von Halle nach Leuna gezogen. Und ich war also meine ganze Schulzeit und Lehre, Berufsausbildung in Leuna gemacht. Und das war, Leuna hatte so ein großes Clubhaus und Sport, Betriebssportgemeinschaften und weil die eben Geld hatten, hatten sie solche Angebote. Und als Kind nimmt man das natürlich selbstverständlich an, aber im Nachhinein merkt man, was für ein reges Kulturleben da eigentlich herrschte. Ich bin also als Kind in einen Malzirkel gegangen. Christa Krug hat da geleitet, den Zirkel. Die war Lea Grundig-Schülerin. Frau von Hans Grundig, hat in Dresden studiert. Ich sage das, weil die auch gerne mit den Strichen oder so gezeichnet hat. Also das Grafische im Vordergrund war. Und das lag mir auch und das war dann irgendwie gewürdigt, dass das toll ist. Und selbst Sita hat das mitgekriegt in solchen Galerie der Freundschaft und Galerie des Sozialismus, wo Amateure ihre Arbeiten auch zeigen konnten.
Also damals noch als Schüler?
Da war ich noch Schüler, ja. 16.
Aber so wie ich dich erlebe, bist du ja jemand, der auch sehr, wir haben das letzte Mal gesprochen über das Thema innere Freiheit.
Naja, das kommt ja jetzt.
Okay.
Also in Leuna, ich musste nicht im Kindergarten.
Ja.
Und Hort auch nicht.
Ja.
Und wir hatten, also meine Mutter ist zu Hause geblieben als Hausfrau.
Das war ungewöhnlich in der DDR.
Worunter sie gelitten hat, weil die anderen hatten alle ihr eigenes Geld und ihre Unabhängigkeit. Das war ja eine Emanzipation, die davon abhängt, ob eine Frau ihr eigenes Geld verdient hat.
Ja, das stimmt.
Na, jedenfalls hat sie aber darunter gelitten. Das haben wir dann so in der Pubertät so ein bisschen mitgekriegt. Und ich habe gewusst, wenn ich mich dafür entscheide, Maler zu werden, parallel lief natürlich auch noch Sport, aber Gott sei Dank habe ich mich dafür nicht entschieden, für eine Sportkarriere. Das gefällt mir, da kannst du machen, was du willst. Und wer in Leuna gearbeitet hat, beziehungsweise da gelernt hat, der hatte keine Ambition, sich da einstellen zu lassen. Weil es war ja nun wirklich nicht gerade lustig in Leuna.
Du meinst, in Leuna zu leben? Also das ist ja jetzt für viele Leute, die das hören, die kennen das vielleicht nicht. Mal ein Bild mit Worten, wie das damals war.
Das Werk war das eine.
Ja.
Und dann gab es die Leuna-Siedlung,
ja,
wo jeder sein kleines Häuschen hatte und einen Garten drumherum.
Ja.
Und dann die Saale, Hänger, wo wir eine wunderbare Kindheit hatten, wo wir da rumtoben konnten. Der tote Arm von der Saale, da war im Winter zugefroren. Und den Hänger sind wir runtergefahren, mit den Schlitten oder den Skiern. Im Sommer konnte man baden gehen. Entweder im Waldbad oder nach Wüste Neutsch rüberfahren. Also ich hatte wirklich eine glückliche Kindheit. Mutter war immer froh, wenn wir raus waren. Ich hatte einen Bruder, der war anderthalb Jahre älter als ich. Für mich war das in Ordnung.
Wenn ich jetzt, ich kenne die Ecke ja, also ich meine, ich bin ein paar Jahre jünger als du und ich kenne das nur als sehr grau, als sehr, also mit dicken Staubschichten. Hast du das sehen können?
Ich habe, wenn ich mit dem Fahrrad in die Schule gefahren bin, statt von der Jacke wischen können.
Also das war so Teil des normalen Lebens, dass man das auch nicht mehr separat wahrgenommen hat.
Ja,
das war eben so.
Manchmal wurde die Wäsche abgehangen.
Ja.
Weil das extrem war. und ausgeschüttelt. Im Winter hat man, wenn man Schnee gestochen hat, das sah aus wie eine Torte. Schnee, Dreck, Schnee, Dreck. Naja.
Das war halt Teil, das war so. Genau.
Das hat man als Kind eben so hingenommen. Ich meine, wir haben DDR-Bürger, haben ja sowieso einiges hingenommen.
Ja, aber da hat sich ja irgendwie so eine Subkultur unter der Oberfläche ausgebildet. Ne? Also man hat das erstmal so hingenommen, aber man hat schon, glaube ich, irgendwie seinen Weg gefunden, seins zu leben, oder?
Ja, wenn richtig schlimmes Wetter war, dann hat man eben die Fenster zugemacht. Es war schlimm, aber es war...
Tja. Das Leben geht weiter.
Es gab Dinge, die waren wichtiger.
Ja.
Und das, also dass man eben lebt und sich austoben kann und seinen Bedürfnissen nachgehen kann, da kann ich eigentlich nicht meckern. Wie gesagt, ich war in einer Betriebssportgemeinschaft, dann in diesem Clubhaus, wo auch tolle Veranstaltungen waren. Das kriegt man erst so im Nachhinein mit, dass das Leuna Nest eigentlich, aber dieses riesengroße Werk hat dort Dinge möglich gemacht.
Weil da Kohle war.
Ja, eben. Die waren ja verpflichtet, dafür was auszugeben.
Wir waren ja auch, ich weiß nicht wie viele, Zehntausende von Arbeitern, ne? Die waren ja riesig.
Mein Vater war in der Betriebssportgemeinschaft Wandern und Bergsteigen. Ich war mindestens einmal im Monat irgendwo am Rennsteig, an der Ostsee, Zelten und Harz. Also ich kannte alles. Spreewald, als Kind schon. Also das war in Ordnung. Da kann ich wirklich nicht meckern. Gibt es keine Traumata oder irgend so ein Quatsch. Naja, und dann Abitur, damit ich studieren kann. Wurde aber abgelehnt. Habe ich mehrmals beworben. Dann kam ich zur Armee.
Also hier in Halle an der Burg?
Ja, nee, in Leipzig erst. Wollte nach Leipzig zu Wolfgang Matthäuer. Der hat mir gefallen. Und hat aber nicht gereicht. Dann habe ich mich während der Armee beworben. Also als ich bei der Armee war, habe ich mich dann hier in Halle beworben. Und da hat Sitte sich daran erinnert, das war doch der nur mit Linie gezeichnet hat. Und der wollte gerade so eine Malschule aufbauen. Hat also über 10 Maler immatrikuliert, um damit dann Meisterschüler zu haben oder wie auch immer. Und da bin ich mit reingerutscht. Und da hatte ich schon mal das erste Klassenziel.
Was war denn das nächste?
Im Verband.
Ach, im Verband aufgenommen.
Dann bin ich dann wieder aus der Schule rausgeflogen.
Wie hast du das geschafft?
Da muss man im dritten Semester ein Armeelager mitmachen.
Ja.
Und da ist mir die Kalaschnikow kaputt gegangen, die ich dagegen irgend sowas geknallt habe. Und da war der Plasterkolben hinten zerplatzt. Und ach, wir hatten da wirklich auch keine Lust. Dann hatten denen das auch gezeigt. Und da wurde dann ein Exempel statuiert. Und dann haben sie mich nach Hause geschickt. Und das hieß dann 3 Jahre kein Studium. Und aber nach 3 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, studieren will ich jetzt nicht mehr.
Was hast du in den 3 Jahren gemacht?
Na, ich war doch ziemlich eng mit den Ex-Kommilitonen.
Ja.
Mit denen war ich da zusammen und habe natürlich die Verbindung auch gehalten. Und die haben mich auch anerkannt als jemand, der Kunst machen will und kann. Und das hat mir dann erreicht und geholfen. Und die haben mich sogar manchmal beneidet, dass ich den Mist nicht mitmachen muss. Dass ich so schön so frei arbeiten konnte.
Also du hast praktisch dein Ding gemacht, du hast selber gemalt.
Ja, und ich war letztendlich schon freischaffend. Habe natürlich mein Geld verdient, indem ich irgendwie Nachterzieher war.
Du warst was?
Nachterzieher.
Was ist denn das?
Also in Jugendheim nachts auf die aufpassen.
Okay.
Ich war der Einzige, der die gesehen hat. Am Tag, wo die Erzieher da waren die nicht da. Dann kamen sie nach Hause und ich musste sie ins Bett schicken.
Also ein Kinderheim oder was?
Nee, Jugendheim.
Was ist das?
Na, wo
das ist so wie Jugendwohngruppen, was man heute als Jugendwohngruppe nennen würde.
Weiß ich nicht. Die schon in der Ausbildung machen. Hm. Also nach der 10. Hm. Und die musste ich dann aus dem Bett scheuchen, dass wir zu früh dahin gehen. Hm. Also ich hatte nachts, und dann hatte ich am Tag einfach. Ich habe natürlich da auch gepennt.
Ja, naja, klar. Das ist ja ein Krankenhaus.
Das war günstig. Und dann habe ich mich im Verband beworben, bin in den Verband gekommen und dann 80er Jahre waren diese Gängeleien der Künstler schon Geschichte.
Und also wir reden hier vom Verband bildender Künstler in der DDR. Ne?
Richtig, und da habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. War ich anerkannt, habe Aufträge gekriegt, habe mein Geld verdient, habe Kinder- und Jugendzirkel gemacht, so wie ich selber auch erfahren hatte. Hat mir auch Spaß gemacht. Manchmal erlebt man Kinder, die so richtig losgehen und eine Energie haben, da kann man sich fast was abgucken.
Hm. Die haben keine Angst, ne?
Nee, das ist so, wie die rangehen an der Sache, das ist herrlich.
Erzähl mal ein bisschen, wir haben uns das letzte Mal drüber unterhalten, wie das dann de facto in der Praxis lief, wie man dann Aufträge kommt, weil ich fand das ganz interessant. Mit dem Verband bildender Künstler.
Na, der Künstler war ja so für diesen Staat nicht ganz ohne.
Ja.
Und auf die musste man ein bisschen aufpassen. Deshalb haben sie ja auch ganz regelmäßig diese Bezirks- und Dresdner Kunstausstellungen gemacht.
Ja.
Aber 2 Jahre war das immer versetzt. Also das war eine Rechenschaftsausstellung, da musste man teilnehmen. Und dadurch kannte man aber auch seine Kollegen. Ich fand das gut. Und die großen Künstler hingen neben den nicht so großen.
Also du hast im Prinzip ausgestellt, was du in den 2 Jahren geschaffen hast, oder wie?
Ja, da musste man sich bewerben und man wurde aber auch abgelehnt.
Ja.
Ich habe hier die Bezirkskunstausstellung in Halle habe ich mitgemacht, aber die Dresdner Kunstausstellung, da haben sie mich abgelehnt.
Ja.
Was dann aber auch nicht so, also da hat man sich schon geärgert.
Hm.
Und weil die nun die Künstler so ein bisschen im Griff haben wollten, haben sie natürlich auch Aufträge verteilt.
Hm.
Das hieß die großen Betriebe oder landwirtschaftlichen Betriebe, die hatten so und so viel Geld für Kunst auszugeben. Auch die Häuser, die sie gebaut haben, da sollte 5% an der baugebundene Kunst, nannte sich das, sollte da an die Künstler abgehen. Und so haben die meisten Künstler auch ja ganz gut ihr Geld verdient.
Mhm.
Da konnte man hingehen und sagen, ich brauche mal wieder was und dann hat man das vom Rat des Bezirkes, Abteilung Kultur.
Das ist so lange her.
Die kannte man dann schon.
Und waren da alle Künstler organisiert? Konnte man da auch abgelehnt werden, da aufgenommen zu werden?
Wer im Verband war, hatte das Recht, Aufträge zu verlangen.
Verlangen?
Ja, man muss ja leben.
Ja, okay.
Wovon soll ich das ins Leben, so ungefähr? Und dann hat man natürlich nicht unbedingt die Aufträge gekriegt, die man sich gewünscht hat, aber man konnte auch aus solchen Sachen was machen.
Hm.
Und das war vielleicht, nein, der eine konnte es und der andere nicht. Und die es nicht konnten, die wollten natürlich große Künstler werden und deshalb auch im Westen auswandern. Oder die es alles nicht ausgehalten haben, so wie es hier war. Was ich auch verstehe, aber ich kenne kaum jemanden, der es dann geschafft hat. Außer Penck aus Dresden, Baselitz. Die waren ja schon in den 50er Jahren abgehauen.
Ich wusste gar nicht, dass Baselitz von hier kam.
Das Wort Baselitz ist der Ort, wo er herkommt, bei Dresden.
Okay. Das wusste ich nicht.
Und ja, Gerhard Richter aus Dresden, da gibt es ja den Film. Die sind ja alle in den 50er Jahren schon abgefüllt. Hm. Na, Jon Sitte, der Verbandspräsident, der hat natürlich versucht, die Leute zu halten, Zuckerbrot und Peitsche da verteilt. Und Penck und solche Leute, auf die war nicht gut zu sprechen. Und die hatten dann eigentlich auch kaum eine andere Wahl, als zu sagen, tschüss.
Wir gehen.
Ja.
Ich meine, Sitte selbst hat ja, war glaube ich auch so ein bisschen, naja, mit zwei Gesichtern. Also ich glaube für euch einerseits ganz gut, aber der hat auch sehr viel, ich sag mal, systemkonforme Kunst gemacht. Ne? Also von dem hat man viel gesehen.
Kann man sich ja jetzt angucken. Ist ja eine schöne Ausstellung in der Moritzburg. Es waren Künstler durch und durch. Und wenn man sich das anguckt, was er geschaffen hat, das war eine Riesenleistung. Dass er in dieser Zeit natürlich auch diese systemkonformen Sachen gemacht hat, da kann man einige Künstler in der Kunstgeschichte den Vorwurf machen, dass er ihren König oder ihren Fürst da auch geschmeichelt haben.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so, ob ich immer in der Lage wäre, so das eine zu leben, ohne, also so ganz klar zu sein. Also irgendwie willst du ja auch überleben. Ne? Und ist nicht jeder bereit, alles hinter sich abzubrechen und zu verbrennen. Also heute könnte ich das verstehen. Ich glaube, früher hätte ich das wahrscheinlich so nicht verstanden.
Ich sehe es menschlich. Ja. Aber er war, wie gesagt, Zuckerbrot und Peitsche, das konnte er. Also wer mitspielt, der kann ein Auto kriegen und eine Wohnung. Und wer nicht mitspielt, der wird das auch spüren. Dann kriegt er eben keine Aufträge. Und also das gab es auch, dass sie dann solchen Leuten irgendwas verweigert haben.
Aber ich glaube, in der DDR, wir waren ohnehin sehr, also ich kann das nur über mich sagen, sehr dran gewöhnt, mit zwei Gesichtern zu leben. Ne? Also etwas nach außen, etwas anderes zu zeigen oder regelrecht vorzuspielen. Also es war aber nicht das, was man war.
Ja, aber da kann ich mich nicht dazu rechnen, weil ich hatte das Glück, dass ich doch sehr privilegiert durch den Beruf durchs Leben gelaufen bin.
Du wolltest jetzt sagen, geschwommen.
Nee, geschritten.
Naja, ich kann mich erinnern, ich bin ja dunkelrot groß geworden, ne? Also in einem dunkelroten Elternhaus. Also ich hatte das mit den zwei Gesichtern, das kam erst später. Und in der 10. Klasse gab es so eine Konferenz, wo die Abschlussbeurteilung geschrieben wurde. Und da war ich irgendwie Teil, weil ich Gruppenratsvorsitzende war, keine Ahnung. Und da ging es darum, dass einer meiner Mitschüler, der war einerseits in dieser FDJ-Organisationshierarchie sehr weit oben. Und auf der anderen Seite wussten wir natürlich, wie der eigentlich gedacht hat. Also da war das so ganz klassisch mit den zwei Gesichtern. Mich hat es damals so erschreckt, weil ich es nicht kannte. Ja.
Nee, wir waren von vornherein eigentlich keine DDR-Fans. Also schon in den 60er Jahren. Das ist schon alleine durch die Popkultur. Wir haben Beat Club geguckt. Und den schönen Spruch von Walter Ulbricht. Damit muss doch Schluss sein mit diesem DEE. da hat man schon alleine so dieses Feindbild gehabt.
Ja.
Die wollen das nicht.
Ja.
Und dann sag mir, wo du stehst.
Ja.
Und dann diese Volkssingerbewegung, die sie da ins Leben gerufen haben, das war natürlich das eine und es war auch zum Teil nicht schlecht. Auch die ganze Rockmusik in der DDR konnte man nicht meckern, aber das Richtige, das kam aus England.
Ja.
Das wurde natürlich verteufelt.
Das durfte nicht sein, ja. Das
also schon alleine dadurch. Ja. Dann konnte man jeden Tag Fernsehen gucken. Wir wussten, wer Gesundheitsminister und Außenminister war in der von der BRD. Wer das in der DDR war, das haben wir nie gewusst. Das hat uns auch gar nicht interessiert. Ja, FDJ, das war ja wie eine Pflichtveranstaltung.
Ja,
da waren wir alle drin.
Gab es eigentlich keinen Weg.
Aber,
also gab es, aber es
man war ja nicht alleine in dieser Anti-Haltung.
Ja, ja,
Das wurde so ein bisschen gespielt, so dass sie zufrieden sind. Aber so richtig mit Begeisterung gab es auch welche.
Aber wenig.
Die haben genau gewusst, sie sind so ein bisschen der Außenseiter. Also wer so richtig mitgespielt hat, den hat man auch ein bisschen komisch angeguckt.
Ja, das stimmt. Wie war das dann für dich in der Zeit danach, also nach der DDR? Also ich kenne dich als Kneipeninhaber, als der
Treffpunkt in Halle. Als Künstler macht man doch immer Partys.
Ja.
Und das war also schon Vorlauf. Ich hatte da ein Atelier, wo sich das auch ergeben hat, dass man da solche Partys machen konnte. Und da war nach der Wende dann, war ich in West-Berlin und Amsterdam und habe mir diese Kneipen angeguckt und dachte mir, ja, das machst du auch. Und machst du das jetzt, versuchst es so als Dauerparty, nicht bloß mal einmal, sondern so machst du auf. Und es ging ja darum, dass man nach der Kneipe, also nach 12, noch irgendwas machen konnte. Und das war ja dann meistens, dass man dann nach Hause ging und weitergefeiert hat. Und das war der Grundgedanke von der ganzen Sache. Ich habe so um 11 vielleicht aufgemacht. Und wenn die dann aus den anderen Kneipen nicht nach Hause gehen wollten, sind sie bei mir
vorbeigekommen. Das war der Hintergrund, okay.
Und so fing das an. Und das war dann sofort bekannt. Die kamen ja von sonst woher. Da kannst du in der Nacht noch bleiben. Oder da geht es noch weiter. Naja, das Erfolgsmodell haben wir dann offiziell angemeldet. Und ging vielleicht 2 Jahre gut, bis sie dann auch so langsam der Ordnung wieder ein, sich der Wilde Westen, der Wilde Osten vorbei war und die Ordnungskräfte wieder da standen und sagen, das hier.
Ja.
Und da haben wir versucht, wenigstens im Sommer bis um 12 Gartenbetrieb aufrechtzuerhalten.
Ja, kann ich mich erinnern, ja.
Und schon alleine dieses länger machen. Das war eigentlich. Aber das ging auch 10 Jahre. In der Zeit habe ich natürlich mehr Geld gehabt, als ich brauchte. Dadurch konnte man sich ein bisschen was von der Welt angucken.
Hast du in der Zeit viel gemalt oder war das eher gar nicht? Das ging auch gar nicht, ne?
Nee. Ich hatte dann ein Modell, was ich gezeichnet habe öfters. Wieder Ursprung nur mit der Linie. Und nur so aus Spaß. Aber naja, man hat das Leben irgendwie gepackt. Also man konnte. Also ich hatte keine Wehen, in diese neue Gesellschaft reinzukommen.
Hast du einfach gemacht, was dran war?
Naja, ein Schluck Alkohol abends habe ich sowieso gerne mal getrunken. Und das in Geselligkeit. Und da kamen die Professoren und die Studenten. Und also das war ein richtiger Treff. Da konnte man nicht meckern. Also das
kann mich
das hat mir gefallen.
Ja. Aber das war dann ziemlich abrupt zu Ende, oder?
Nee, das hat noch einen kleinen Schwanz dran gehabt, aber das war unbedeutend. Ich hatte ja dann irgendwann, also das Haus wurde gekauft, mir wurde gekündigt, Wohnung und Kneipe. Dann hatte ich noch eine andere Kneipe mal versucht, aber das war eigentlich nur, dass ich merke, ich bin kein Kneiper. Das ist eine ganz andere Situation gewesen dann, wenn die Leute nicht mehr in Massen zu dir strömen und das alles so ein Selbstläufer wird und du dich um Service kümmern musst und sowas.
Ja, die Intention war wahrscheinlich eine andere, ne?
Ja, und du hast natürlich auch ein ganz anderes Publikum gehabt und dann habe ich das aufgegeben. Dann habe ich mit Normalschule hier angefangen, erst Kinder und dann läuft mittlerweile das mit Erwachsenen auch sehr gut.
Das ist im Prinzip der Weg zurück zu dem, was du ganz früher gemacht hast.
Naja, man kommt immer irgendwie zurück.
Ja. Aber anders.
Ich habe es irgendwie immer gepackt, das zu machen, was ich will. Und dass es funktioniert. Das war auch mein Ehrgeiz.
Wie hast du das? Ich meine, was für viele Leute echt ein Argument ist, ist so diese finanziellen Ängste. Na, kann ich das finanziell halten oder kann ich überleben oder habe ich genug Geld oder?
Das Haus hier, die Ruine, die hat damals 15.000 Euro gekostet.
Hm.
Mit Grundstück.
Hm. Was in der Stadt nicht viel Geld ist.
Das ist gar nichts, das war ein Lottogewinn.
Ja.
Da hätte man eine Null dranhängen müssen eigentlich.
Ja.
Aber warum soll man nicht auch mal Glück haben? Na, das war auch viel Arbeit, aber das habe ich alles gerne gemacht. Das ist wie Superkochen. Und für Stück, bis es eben hinhaut und funktioniert.
Naja, du hast so ein gewisses Grundvertrauen ins Leben, ne? Dass es irgendwie gut geht. Und es ist auch immer gut gegangen.
Eigentlich bin ich ein fauler Hund. Aber wenn ich was machen muss, dann mache ich es.
Richtig.
Ich muss mehr dazu gezwungen werden. Also ich bin nicht so jemand, der immer was machen muss.
Ja.
Ich muss auch nicht immer malen. Das ist jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit sehr intensiv geworden, weil was soll man sonst machen?
Ja.
Aber das hat auch damit was zu tun. Dass eben das, und dann ist man froh, dass man sowas hat. Also ich kann fast jeden Tag da ein Bild machen.
Ja, ja.
Oder zumindest passiert jede Woche was.
Ja. Nee, aber was ich meine ist, ich meine Faulheit hin oder her. Aber so dieses Innere, sich auf sich selber zu verlassen. Weißt du, was ich meine? Dass man sich sicher genug fühlt, um faul sein zu können.
Ja, so kann man sagen.
Naja. Ja, das ist ja eine Fähigkeit, die, also ich hatte die früher nicht. Ja,
da hast du zu viel Druck durch die Eltern.
Ja, naja, das ist...
Also ich habe mich von meinen Eltern wirklich frei gemacht, schon als Jugendlicher. Mein Vater, der war nicht unbedingt der Diktator oder der Patriarch. Meine Mutter war eher so... Also ich bin mehr so im Matriarchat groß geworden.
Mhm.
Die hatte die Hose an.
Mhm.
Aber sagen wir mal, nur Disziplin verlangen ist das eine. Aber jemanden davon zu überzeugen, dass es gut ist, das zu machen, das konnte sie nicht. Also sie war mehr so die Deutsche. Als Nazi erzogen und das steckte eigentlich bis zum Schluss in ihr.
Echt?
Ja, also die deutsche Mutter, die war nicht gerne Mutter, aber die hat ihre Pflicht erfüllt.
Das ist auch hart.
Das ist eben, da fehlt die Liebe.
Ja.
Ich meine, die Zärtlichkeit. Und
ja, Herzlichkeit. Und hast du es dann über deinen Vater gekriegt, oder?
Der stand auch ein bisschen unter dem Pantoffel.
Ja.
Er hat auch nur gemacht, was sie wollte.
Naja, das ist ja das eine, aber das andere ist, ob er diese Fähigkeit besitzt, also Liebesfähigkeit, das ist ja nicht
sehr. Also ich hatte lange, lange Minderwertigkeitskomplexe und wie sagt man dazu? Wenn du in der Öffentlichkeit einen Kopf einziehst.
Naja, Minderwertigkeitskomplexe, das stimmt schon. Mangelndes Selbstbewusstsein.
Und das habe ich therapiert, indem ich die Kneipe
hinten
am Tresen stand. Weil die Leute wollten was für mir und dann hat sich das in Luft aufgelöst. Nicht am ersten Tag, aber innerhalb.
So mit der Zeit.
Ja.
Ja.
Da habe ich auch gemerkt, wovor hast du eigentlich Angst gehabt?
Mhm.
Ich konnte auch nie sagen, dass ich Künstler bin oder Maler, da habe ich mich geschämt dafür.
Und was hast du denn gesagt?
Nichts.
Du hast dich einerseits dafür geschämt, aber du hast es ja doch ziemlich, du hast es verfolgt, ne?
Ja klar, der Maler malt zu Hause alleine in seinem Atelier. Aber wenn er eine Ausstellungseröffnung hat, dann ist es so, als ob er die Hosen runtergezogen hat. Mhm. Und davor hatte ich Angst. Und da habe ich mich, also ich wollte mich nicht so entblößen. Mhm. Und habe immer das gedacht, das ist nur deins und das gehört nicht in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt nicht die richtige Kunst, das sind nicht keine richtigen Bilder. Mhm. Und das habe ich natürlich dann irgendwann mit der Zeit loswerden müssen und dann auch können. Mhm. Also heute mache ich eine Ausstellungseröffnung und kann sich das höchstens ins Gegenteil kippen, die sich da irgendwie noch äußern.
Wie ist denn das für dich, wenn du Bilder verkaufst?
Na, da freue ich mich über das Geld.
Ja, aber du gibst ja dann auch einen Teil von dir her, sozusagen.
Die Bilder von früher, die sind wirklich mit Blut gemalt.
Ja.
Und mit Tränen.
Ja.
Die gibt's alle noch. Die habe ich alle noch.
Die hast du auch nicht weggegeben?
Die hat zum Teil meine Ex-Frau. Mhm. Oder eine Bekannte. Ich wollte auch dann, ganz zum Schluss wollte ich auch weg, aber nicht aus dem Land raus, sondern muss man mir das angucken und dann wieder zurückkommen. Mhm. Deshalb habe ich das überall verteilt, dass es dann nicht irgendwie im Dreck landet oder im Müll. Und da habe ich jemandem dann auch eine ganze Menge Bilder gegeben. Und meiner Frau, da Ex-Frau damals, die sind jetzt alle noch da und die sind auch nie zum Verkauf da gewesen. Wenn ich das heute irgendwas mache, dann habe ich das Gefühl, wenn es mir so wichtig ist, dann kannst du es nochmal malen. Also ich habe keine Hemmung, eine Kopie von einem Bild zu machen, was mir einfach toll gefällt. Also ich bin eigentlich jemand, der gerne Menschen malt.
Ja, das.
Und da gibt es eigentlich so viel Variation, dass man gar keine Lust hat, irgendein Bild nochmal zu malen, bloß weil man es verkauft hat. Im Gegenteil, da malt man eben was Neues, was anderes.
Und du bist jetzt? Du bist auch online präsent, ne? Also ich habe mich so ein bisschen durch Instagram und Facebook geklickt. Mhm. Online Präsenz, wie bist du denn darauf gekommen? Das ist ja nun nicht so normal, dass jemand so regelmäßig online unterwegs ist.
Ich weiß nicht, wie lange. 4 Jahre jetzt bin ich im BBK, heißt das jetzt. Berufsverband Bildender Künstler.
Ja.
Bin ich eingetreten und um die Informationen zu bekommen, sollte man bei Facebook sein.
Ja.
Also man wurde da aufgefordert, damit man Nachrichten bekommen kann. Und dann habe ich mich eben ein bisschen mit Facebook beschäftigt. Man kennt die jüngeren, pfiffigen Leute, die man so kennt, die sagen dann, da musst du eine Seite einrichten. Also nicht diesen ganzen Quatsch da, was Facebook da immer auf dem Bildschirm jagt oder was weiß ich. Und dann bin ich einfach auf den Dreh gekommen, die Bilder, die ich male, auch in der Entwicklung, da einfach immer bei Facebook einzusetzen. Und auf der Seite bleiben sie liegen und normal bei Facebook, da tauchen sie mal kurz auf und dann verschwinden sie wieder. Und dann gibt es ja die andere Seite, wo man seine Likes und sowas auch archiviert, sozusagen. Also wenn man auf meinen Namen geht, ist das eine und das andere ist dann die Seite, wo man das selber gestalten kann. In Alben und Fotos und was weiß ich nicht. Naja, und da habe ich das benutzt, um meine Arbeiten in der Öffentlichkeit zu tragen. Gibt es mittlerweile vielleicht so 50 Leute, die das regelmäßig liken. Und das ist eigentlich schon eine schöne Sache. Meine Tochter macht es dann noch bei Instagram. davon habe ich keine Ahnung. Damit will ich mich auch noch nicht noch beschäftigen. Hm. Das gibt's dann auch noch, aber da kümmere ich mich nicht drum. Die setzt dann die Bilder, die ihr selber gefallen, setzt sie dann da rein.
Hm. Können wir eigentlich zum Ende kommen? Danke. War interessant. Gerne wieder.
Danke fürs Zuhören und ich habe eine Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Zweizeiler oder teilt die Episode mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.